Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Unser Nachrichtenmagazin.
Heute mit diesen Themen. Der Kölner Kardinal Wölki erhält eine Auszeit, bleibt aber im Amt. Die deutschen Bischöfe hoffen auf einen Neuanfang in Köln. Und Papst Franziskus, Europa ist müde und möge sich auf seine Gründerväter besinnen. Herzlich willkommen zu unserem Nachrichtenmagazin, heißt sie Gudrun Seiler. Papst Franziskus genehmigt dem Kölner Erzbischof Kardinal Rainer Maria Wölki eine Auszeit von 5 Monaten, belässt ihn aber im Amt. Die beiden Kölner Weihbischöfe Ansgar Puff und Dominikus Schwaderlapp, die den Papst um Entpflichtung gebeten hatten, bleiben ebenfalls. Die Apostolische Nunziatur in Berlin gab die Entscheidung von Papst Franziskus am Freitagmittag über die Kanäle der Deutschen Bischofskonferenz bekannt. Die Behauptungen, Kardinal Wölki habe Missbrauchsfälle vertuschen wollen, sei durch die inzwischen publizierten Fakten und die durch den Heiligen Stuhl geprüften Dokumente widerlegt, heißt es in der Mitteilung. Der Vatikan stellte allerdings auch klar, dass Kardinal Wölki so wörtlich große Fehler gemacht habe, und zwar in der Herangehensweise an die Frage der Missbrauchsaufarbeitung insgesamt, vor allem auf der Ebene der Kommunikation. Das habe dazu beigetragen, dass es im Erzbistum zu einer Vertrauenskrise gekommen ist, die viele Gläubige verstört, so der Vatikan. Letzte Woche habe der Papst den Kardinal zu einem langen Gespräch empfangen. Franziskus zählt auf Kardinal Wölki. Er anerkennt seine Treue zum Heiligen Stuhl und seine Sorge um die Einheit der Kirche. Gleichzeitig ist offenkundig, dass Erzbischof und Erzbistum eine Zeit des Innehaltens, der Erneuerung und der Versöhnung bedürfen, heißt es aus dem Vatikan. Deshalb habe der Papst dem Kardinal auf dessen Wunsch eine geistliche Auszeit bis zur Fastenzeit 2022 gewährt. Die beiden Kölner Weihbischöfe Dominikus Schwaderlapp und Ansgar Puff bleiben ebenfalls im Amt. Bei ihnen seien in ihren früheren Verantwortlichkeiten vereinzelt Mängel in der Behandlung von Verfahren festzustellen, nicht aber die Absicht, Missbrauch zu vertuschen oder Betroffene zu ignorieren, teilte der Vatikan mit. Wölki ist seit 2014 Erzbischof von Köln. Wegen seines Umgangs mit kirchlichen Missbrauchsfällen steht er in der deutschen Öffentlichkeit seit einem Jahr in teils heftiger Kritik. Zudem vertritt er unpopuläre kirchliche Positionen wie das Nein zur Frauenweihe und zum Segen für homosexuelle Paare. Im Juni 2021 untersuchten 2 Bischöfe im Auftrag von Papst Franziskus die Vorwürfe gegen Kardinal Wölki und die ganze Vertrauenskrise im Erzbistum Köln. Die Bestandsaufnahme ging vertraulich nach Rom, wo sie als Grundlage weiterer Personalentscheidungen diente. Das Rücktrittsangebot des Hamburger Erzbischofs Stefan Heese entschied der Papst erst vergangene Woche abschlägig. Reaktionen auf die Entscheidung von Papst Franziskus, in Köln keine neuen Bischöfe einzusetzen, nun an dieser Stelle.
Kardinal Wölki hat Franziskus für seine Entscheidung gedankt, ihm eine geistliche Auszeit zu gewähren und ihn zugleich im Amt zu belassen. Es sei ihm schmerzlich bewusst, dass im Erzbistum Köln in den vergangenen Monaten Vertrauen verloren gegangen sei, teilte der Kardinal mit. Ein Innehalten sei notwendig. Er werde sich bis zum 1. März ins Gebet zurückziehen und tue das, so Wölki wörtlich, mit der klaren Botschaft des Heiligen Vaters, dass wir seriös und umfassend aufgeklärt und nichts vertuscht haben. Der Kardinal bat die Gläubigen um Gebete für das Erzbistum und für sich selbst. Weihbischof Schwaderlapp sagte, ihm sei klar geworden, ein einfaches Weiter wie bisher kann es nicht geben. Er werde 1 Jahr in Afrika als einfacher Priester wirken und erhoffe sich davon innere Reifung. Weihbischof Puff sagte, ich weiß, dass ich Fehler gemacht habe und mache und bitte dafür um Vergebung. Er wolle in Zukunft so arbeiten und leben, dass Menschen ihm wieder Vertrauen schenken könnten, und er werde einen Teil seines Gehalts an einen Fonds für Missbrauchsbetroffene spenden. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, hofft, dass mit der Entscheidung von Papst Franziskus nun der Prozess einer Aussöhnung im Erzbistum Köln anlaufen werde. Rom wolle ganz offensichtlich bei der Bewältigung der Vertrauenskrise in Köln helfen. Diese Krise belaste das Erzbistum Köln wie auch die Kirche in ganz Deutschland, so Bätzing. Mit Blick auf Missbrauchsüberlebende, die mit der Köln-Entscheidung aus Rom nicht glücklich sind, sagte Bätzing, vieles hänge jetzt davon ab, wie Kardinal Wölki seine Auszeit gestalten werde. Es braucht auch von ihm Gesprächs- und Mediationsangebote, um Chancen und Perspektiven zu finden, sagte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz. Für Radio Vatikan, Anne Preckel.
Die Deutschen sind am kommenden Sonntag an die Urnen gerufen, um die künftige Bundesregierung zu wählen, die sich mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert sehen wird, national wie international. Wir sprachen darüber mit Bischof Franz Josef Overbeck von Essen, der bis vor kurzem die Kommission für gesellschaftliche und soziale Fragen der Deutschen Bischofskonferenz leitete.
Haben Sie den Eindruck, dass im Wahlkampf in Deutschland die wirklichen Herausforderungen thematisiert worden sind?
Ich glaube, dass wir einen Wahlkampf erleben, der sich sehr auf Personen konzentriert und von daher die Sachthemen eine nicht so große Rolle gespielt haben und auch jetzt in den Tagen des Endspurts spielen. Wobei natürlich die europäischen Fragen, aber auch die Fragen im Blick auf den in Europa sogenannten Great Green Deal, also die sozial-ökologischen Fragen, eine Überlebensrolle spielen werden auf Dauer. Sie sind zwar von den Parteien mit unterschiedlichen Gewichtungen gestellt worden, aber in der Öffentlichkeit nicht so stark rezipiert worden wie gewisse Persönlichkeiten.
Ja, was für Themen, würden Sie denn sagen, haben auch einfach komplett gefehlt?
Komplett gefehlt hat eine wirkliche kritische Auseinandersetzung mit Themen, die die globale Welt betreffen. Das ist das Friedensthema. Nicht nur, weil ich Militärbischof bin, sehe ich mit großer Besorgnis, wie viel Gewalt, Exzesse es überall wieder gibt und was das gerade auch im Blick auf den Frieden der Menschen, weil es um Zugänge zu Ressourcen wie Wasser und Land geht, damit Menschen ruhig leben können, eigentlich nicht wirklich zum Thema gemacht worden ist. Mich bewegt zunehmend, dass auch das Migrationsthema so politisiert worden ist, dass die dahinterstehenden Herausforderungen, vor denen wir im globalen Zusammenhang stehen, und ich brauche nur an Europa und an Afrika zu erinnern, nicht wirklich deutlich genug geworden sind. Zwei Themen, die mich lange umtreiben. Im Alltag sehe ich, dass die Bildungsfrage eine Frage wird, wie sehr sich Menschen emanzipieren und Erfolg haben können. Das ist für viele Bevölkerungsschichten, gerade mit weniger Chancen, ein echtes und riesiges Problem, dass wir nach deutschem Muster ist das ja Ländersache, aber meiner Meinung nach nicht mehr nur alleine ländermäßig organisieren und auch nach vorne bringen können. Hier wären ganz andere Notwendigkeiten politischer Art in ganz Deutschland nötig.
Was erwarten und was erhoffen Sie sich denn von der Politik nach der Bundestagswahl?
Wichtig sind Themen auf der einen Seite, die das sozial-ökologische bewusster nach vorne treiben, im Blick auf den Verkehr, im Blick auf Wohnungsbau, aber auch im Blick auf eine Generationengerechtigkeit. Gerade was die junge Generation angeht, sind das die wichtigsten Themen. Außenpolitisch bewegt mich weiterhin die Frage nach einem dauerhaften Frieden, der sich nicht einfach nur durch ein Neutralisieren von Blöcken ergibt, sondern gemeinsame Herausforderungen annimmt. Und eine ist auch da, dass wir, so spreche ich auch als Bischof, wachsam sein müssen, dass nicht Religionen und Lebenshaltungen zu Gründen von Auseinandersetzungen kriegerischer Art werden. Wir können momentan im Blick auf den Mittleren Osten ja nicht weniger solcher Konflikte sehen, die nicht nur politische und militärische Gründe haben, sondern auch kulturelle und religiöse. Und auch das ist eines der wichtigen Themen, von denen ich hoffe, dass eine neue Bundesregierung sich ihnen stellt. Und damit einhergehend natürlich den Fragen, wie die NATO weiterzuentwickeln ist, was das für die UNO bedeutet etc.
Das sagt der Essener Bischof Franz Josef Overbeck im Gespräch mit meiner Kollegin Christine Seuss. Das gesamte Gespräch können Sie auf unserer Webseite nachlesen und nachhören. Papst Franziskus hat mit französischen Bischöfen über die alte Messe gesprochen. Erst jüngst hatte er in seinem Erlass Traditionis Custodes die Feier der Liturgie nach den alten Büchern wieder strenger reglementiert, zum Kummer der Anhänger dieser Form der heiligen Messe. Der Papst will uns an die Einheit der Kirche erinnern und eine Ideologie bekämpfen, das sagte uns der Pariser Erzbischof Michel Aupetit.
Es war die zweite Gruppe der französischen Bischofskonferenz, die nach Rom gereist ist, um am regelmäßigen Ad Limina-Besuch teilzunehmen. Abschluss der Pilgerfahrt in die ewige Stadt bildete die Audienz beim Papst am Donnerstagvormittag. Die Begegnung sei eine Gelegenheit gewesen, mit dem Heiligen Vater sehr frei über viele Themen zu diskutieren und von ihm Klarstellungen zu manchmal heiklen Fragen, wie der Anwendung des Motu Proprio Traditionis Custodes oder dem Umgang mit Missbrauchsfällen, die Minderjährige betreffen, zu erhalten, so der Pariser Erzbischof Aupetit. Olivier de Germain, Erzbischof von Lyon, fand die Hervorhebung des Gleichgewichts zwischen der Verantwortung des Papstes und der Verantwortung der Bischöfe das interessanteste Gesprächsthema der Audienz. Er sagte uns, es liegt an uns, die Antwort in unseren Diözesen zu finden, so der Lyoner Erzbischof gegenüber Radio Vatikan. Dies gelte insbesondere für die Anwendung des Motu Proprio Traditionis Custodes über den alten Ritus, das den Gebrauch der Messe nach dem Messbuch von 1962 einschränkt. Der Papst will uns an die Einheit der Kirche erinnern und gegen eine Ideologie ankämpfen, so Aupetit. Der Pariser Weihbischof Denis Jachier sagte gegenüber Radio Vatikan zum Treffen mit dem Papst: Ich glaube wirklich, dass er versucht hat, uns den Grund für dieses Motu Proprio zu erklären. Seine tiefe Sorge um das Verständnis der Messe ist offensichtlich. Es geht ihm um die Einheit der Kirche und um die Gemeinschaft aller. Und doch spürt man, dass er die Sorge der Gläubigen, die sich an die alte Form gebunden fühlen, ernst nimmt. Deshalb ist sein Wunsch nicht, die Feiern des alten Messritus abrupt zu beenden, sondern die offizielle Möglichkeit zu geben, dass im Geiste von Amoris Laetitia gefeiert werden soll. Es ist dem Papst ein Anliegen, den Gläubigen klarzumachen, dass es ihm nicht um Verbote oder der Hinderung der Teilnahme an bestimmten Feiern geht, sondern dass es Seelsorgern bedarf, die ihnen helfen zu verstehen, um im Geiste des Zweiten Vatikanischen Konzils zu feiern. Der Papst wolle wirklich die Tür offen für die Bischöfe halten, zeigte sich der Pariser Weihbischof Jachier überzeugt. Um dies umzusetzen, gäbe es allgemeine Grundsätze, die zu beachten seien. Der Papst hat uns gesagt, dass es an uns Bischöfen liegt, die geeigneten Modalitäten zu finden. Aber ich würde sagen, es ist keine formale oder disziplinarische oder pastorale Aufgabe. Es geht um den Respekt gegenüber den Gläubigen und gegenüber der Einheit der Kirche. Für Radio Vatikan, Mario Galgano.
Hier nun ein Schwung der wichtigsten Nachrichten des Tages, zusammengefasst in unserer Redaktion in Rom.
Österreich. Rund ein Dutzend Vermummte haben am Donnerstagnachmittag im Foyer des Linzer Diözesanhauses lautstark und mit Flugzetteln gegen ein geplantes Mahnmal am Linzer Stadtfriedhof für ertrunkene Flüchtlinge im Mittelmeer protestiert. Der Hausmeister verständigte die Polizei, diese traf allerdings erst hinterher ein. Die Vermummten hätten sich später in einer Medienmitteilung als Angehörige der rechtsradikalen identitären Bewegung zu erkennen gegeben. Der Linzer Bischof Manfred Scheuer verurteilte die Aktion scharf und verteidigte das Mahnmal. Scheuer wörtlich: Das aggressive Auftreten im Diözesanhaus und die Bedrohung von Mitarbeitern ist nicht mehr als freie Meinungsäußerung zu betrachten, sondern auf das Schärfste zurückzuweisen. Der Bischof unterstützte nachdrücklich die Errichtung des Mahnmals als ein Zeichen des Respekts und der Achtung vor der Würde eines jeden Menschen, insbesondere jener, die auf der Flucht umgekommen sind. Vatikan. Wie steht es um die öffentliche Gesundheit in Zeiten der Pandemie? Darum geht es der Päpstlichen Akademie für das Leben, unter anderem bei ihrer Vollversammlung vom 27. bis 29. September. Sie wird teils online, teils in Präsenz durchgeführt. Mit dabei ist der französische Biologe Jules Hoffmann, der 2011 den Nobelpreis für Medizin erhielt. Haiti. Das UNO-Kinderhilfswerk UNICEF ist besorgt über die Lage der haitianischen Familien, die über die US-Grenze nach Haiti abgeschoben werden. Nach ersten Schätzungen von UNICEF seien mehr als 2 von 3 haitianischen Migranten, die nach Port-au-Prince zurückgeführt wurden, Frauen und Kinder. Einige von ihnen seien sogar Kleinkinder, die besondere und unmittelbare Bedürfnisse hätten. Haiti leidet unter der dreifachen Tragödie Naturkatastrophen, Bandengewalt und Corona-Pandemie, sagte die UNICEF-Generaldirektorin Henrietta Fore. Wenn Kinder und Familien ohne angemessenen Schutz zurückgeschickt werden, sind sie noch stärker von Gewalt, Armut und Vertreibung bedroht, die Faktoren, die sie ursprünglich zur Migration veranlasst haben. Papst Franziskus trauert um den verstorbenen venezolanischen Kardinal Jorge Liberato Urosa Savino. Er würdigte den an Corona Verstorbenen für seinen Dienst an der Kirche als aufopferungsvollen Hirten. Der emeritierte Erzbischof von Caracas starb am Donnerstag in einem Krankenhaus der Hauptstadt an den Folgen einer Corona-Infektion. Kardinal Urosa habe sein Leben jahrelang und in Treue dem Dienst an Gott und der Kirche gewidmet, heißt es im päpstlichen Beileidstelegramm. Urosa Savino war Ende August auf die Intensivstation der Poliklinik von Caracas eingeliefert worden, wo er auf Corona untersucht wurde. Als Erzbischof von Caracas war er immer wieder als Kritiker des damaligen Präsidenten Hugo Chavez in Erscheinung getreten. Bis zuletzt forderte der Kardinal die politische Führung dazu auf, gemeinsam an einer friedlichen Lösung der sozialen, wirtschaftlichen und politischen Krise zu arbeiten.
Papst Franziskus hat die Bischöfe Europas vor falschen Sicherheiten gewarnt. Die Christen des Kontinents seien versucht, es sich in unseren Strukturen, in unseren Häusern und in unseren Kirchen bequem zu machen. Das sagte der Papst am Donnerstagabend bei einem Gottesdienst mit Vertretern des Rates der Europäischen Bischofskonferenzen, CCEE, im Petersdom in Rom.
Angesichts eines Europas, das an Müdigkeit erkrankt sei und die weitsichtige Vision seiner Gründerväter aus den Augen verloren habe, angesichts einer Kirche, die sich auf Debatten und Strategien konzentriere und deren Türen oft verschlossen und die Schlösser ausgewechselt seien, ruft Papst Franziskus zum Wiederaufbau auf. Und er erinnert an das Beispiel der großen europäischen Heiligen: Martin, Franziskus, Dominikus, Pius sowie der Schutzheiligen Benedikt, Kyrill und Methodius, Brigitte, Katharina und Theresa, die, ohne sich von Widrigkeiten aufhalten zu lassen, den Menschen und Ländern ihre Seelen zurückgegeben haben. Jede Christin und jeder Christ sei in seiner Kleinheit und Schwäche dazu aufgerufen, den europäischen Kontinent wieder aufzubauen, so der Papst in seiner Messe zum 50. Jahrestag der Gründung des CCEE, des Rats der Europäischen Bischofskonferenzen. Die Mitglieder und Verantwortlichen, mit Ausnahme des Präsidenten Kardinal Angelo Bagnasco, der an Corona erkrankt ist, sind derzeit in Rom zu ihrer Vollversammlung, um die Anfänge und die Entwicklung dieses 1971 gegründeten und von Papst Paul VI. Anerkannten kirchlichen Organs zu feiern. Franziskus forderte die Bischöfe auf, sich beim Bau des gemeinsamen europäischen Hauses nicht mit einer ruhigen Gegenwart zufrieden zu geben. Stattdessen sollten sie das unmittelbar Nützliche hinter sich lassen und zur prophetischen und gemeinschaftlichen Vision der Gründerväter zurückkehren. Dies gelte auch für die Kirche. Um sie schön und gastlich zu gestalten, müssen wir gemeinsam in die Zukunft blicken und nicht die Vergangenheit wiederherstellen, so der Papst. Bei diesem Unterfangen müsse allerdings bei den Fundamenten begonnen werden, nicht bei den jeweils eigenen Vorlieben. Denn trotz aller unterschiedlichen Visionen müsse die Einheit stets gewahrt bleiben, so der Papst. Das Motto des Treffens der europäischen Bischöfe lautet CCEE, 50 Jahre im Dienst Europas, Erinnerung und Perspektiven im Kontext von Fratelli Tutti. Die im Oktober 2020 veröffentlichte Papstenzyklika soll demnach im Mittelpunkt der Gespräche stehen. Ziel ist eine Analyse der Lage Europas, speziell mit Blick auf das kirchlich-gesellschaftliche Zusammenleben. Für Radio Vatikan, Stefanie Stahlhofen.
Alle unsere Nachrichten und mehr, nämlich Videos und Podcasts, finden Sie auf unserer Webseite und darüber hinaus in unserem täglichen Gratis-Newsletter. Den können Sie auf unserer Webseite ganz unten rechts bestellen, radiovatikan.de. Übrigens finden Sie uns auch auf Facebook, auf Instagram und auf YouTube. Der zugehörige Kanal heißt youtube.com/vatikan.de. Gudrun Seiler führte durch diese Sendung und sagt Danke fürs Zuhören. Hier ist Radio Vatikan, Laudetur Jesus Christus.